Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in dieser neuen Folge. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt an diesem Wochenende, in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar schon heute Abend eine Stunde Zeit nur für euch und euer Innenleben. Zeit, die ihr einfach nur mit euch verbringen dürft. Ich wünsche es euch von Herzen. Dies ist eine Folge über Depressionen. Wenn ihr den Verdacht habt, an Depressionen zu leiden, wenn ihr vielleicht Symptome erkennt, die ihr auch bei euch beobachtet, oder wenn es in eurem Umfeld Menschen gibt, wo ihr vielleicht den Verdacht habt oder die Ahnung, die könnten an Depressionen leiden, bitte holt euch Hilfe. Ihr findet in den Shownotes unter dieser Folge diverse Telefonnummern, die teilweise rund um die Uhr besetzt sind. Depressionen sind eine ernste Angelegenheit und je früher man reagiert und je früher man interveniert, umso besser die Chance auf Besserung. 280 Millionen Menschen überall auf der Welt, so wird geschätzt, leiden aktuell an einer Depression. Und ich behaupte mal, die Dunkelziffer nach den letzten 4 Jahren, die dürfte deutlich höher sein. Die Zahl der Erschöpfungsdepressionen, im Volksmund auch Burnout genannt, hat sich seit 2004 laut der AOK verzwanzigfacht. Im Jahr 2030, das glaubt die WHO, wird die Depression die weltweit häufigste Krankheit sein, und zwar noch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Trotzdem, und das ist wirklich ein bisschen verrückt, wird die Krankheit vielerorts immer noch nicht wirklich ernst genommen. Betroffene werden für schwach oder einfach nicht belastbar abgestempelt und jeder von uns scheint zu glauben, es könne ihn oder sie nicht treffen. Ich habe das geglaubt und mein heutiger Gast ebenfalls. Der Lebenslauf von Thomas Rheinbacher liest sich erst einmal wie ein Märchen. Denn schon in seinen 30er Jahren arbeitet er als Forscher am NASA Ames Research Center in Kalifornien. Er wird Manager bei McKinsey, Amazon und zuletzt bei Google. Er ist glücklich verheiratet, er hat ein gutes soziales Umfeld, ein schönes Zuhause und er ist Vater eines kleinen Sohnes. Also alles scheint tipptopp. 2021 findet das Märchen von Thomas allerdings vorerst ein jähes Ende. Und zwar in der Psychiatrie in München. 2-mal führt ihn sein Weg in die Nussbaumklinik. Beim 2. Mal ist er schwer suizidal. Er muss in die geschlossene Abteilung. Wie es dazu kam, darüber möchte ich mit ihm in dieser Folge sprechen und natürlich darüber, was ihm geholfen hat, den Ausgang zu finden aus der Dunkelheit. Nach Grau kommt Himmelblau. So lautet der Titel seines Buches, das er in Eigeninitiative nicht nur geschrieben, sondern auch veröffentlicht hat, weil kein Verlag es wollte. Was mich, nachdem ich es gelesen habe, ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos macht. Umso mehr freue ich mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Hallo, hallo Kathi.
Ich freue mich so sehr auf unser Gespräch und auf unsere Begegnung, weil ich dein Buch im Mai in Griechenland am schönen Mittelmeer gelesen habe und wirklich viele Tränen vergossen habe, weil du uns mitnimmst auf deine ganz persönliche Reise, auch auf deinen Heilungsweg. Mhm. Deine Familie kommt zu Wort, dein bester Freund kommt zu Wort. Das Buch ist ja schon ein paar Monate in der Welt. Wie sind denn die Rückmeldungen bisher?
Ich war eigentlich total überrascht über die Rückmeldungen zu dem Buch. Ich habe es ja eigentlich aus meinen Tagebucheinträgen damals in der Klinik angefangen zu schreiben. Und ich merke halt jetzt durch die Reaktionen von den Lesern, die vielleicht selbst von Depressionen betroffen sind, aber auch ganz viele Angehörige sind, dass diese Geschichte wirklich so the story of my life ist und das wahrscheinlich viel wichtiger ist als alles, was ich bei diesen großartigen Firmen, die du genannt hast, gemacht habe vorher. Und ich merke halt, dass es authentisch ist, weil ich da sehr ungeschminkt auch einen Einblick gebe in die Erkrankung, und ich bin überwältigt von dem Feedback. Ich habe ja früher immer in diesen tollen Jobs gearbeitet und da geht man am Abend nach Hause und man hat irgendwie hunderte E-Mails bearbeitet und man weiß gar nicht so richtig, was man da gemacht hat manchmal. Aber hier, wenn dann Leute handgeschriebene Briefe dir schicken und irgendwie Danke sagen, dass du deine Geschichte erzählt hast, das ist irgendwie ganz ehrlich, da bleibt was hängen und das ist so ein direktes Feedback, das man bekommt, was man ja oft in den Konzernen dann nicht hat, weil man ja nur Sachen von A nach B verschiebt und man an so einem Großen arbeitet und man so ein kleines Rad. Und das ist viel direkter und das macht mir total viel Spaß.
Mhm. Und das Heilsame und das Wunderbare an so mutigen Geschichten wie deiner und auch die Tatsache, dass du damit in die Öffentlichkeit gehst, ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielleicht magst du uns gleich ein paar Sätze dazu sagen, wie es dazu überhaupt kam. Das Heilsame daran ist ja, dass sich so viele Menschen darin wiederfinden können, obwohl jede Geschichte und jeder Heilungsweg ganz individuell ist. Aber die Quintessenz ist doch am Ende, du bist damit nicht alleine. Es geht anderen Menschen wie dir. Und ich habe auch gedacht, mich wird's nicht treffen. Das habe ich dir in der Anmoderation so ein bisschen unterstellt. Hättest du 2020 noch geglaubt, dass dich eine Depression jemals so niederstrecken würde?
Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, 2020 hatte ich auch gar nicht so gutes Verständnis von psychischen Erkrankungen und von Depressionen gar nicht. Ich hatte das Glück, dass bei mir im Leben viele Dinge immer gut geklappt haben. Und das war so das Mantra, kommt eine neue Aufgabe, kommt eine schwierige, größere Aufgabe, dann mehr machen. Und das hat einfach immer funktioniert. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass bei mir im Jugendlichen oder im jungen Erwachsenenleben mal sowas richtig schief gegangen wäre. Dass ich mal so eine richtige Erfahrung gehabt hätte. Das hat jetzt nicht geklappt, aber mir hat eigentlich immer alles geklappt. Und deswegen konnte ich mir auch nie vorstellen, dass da mal vielleicht aus dieser extremen Überlastung, die ich da hatte, dann sich wirklich eine psychische Erkrankung entwickelt.
Mhm. Also die Beschleunigung der Karriere sozusagen hatte ich auf Warp 4 mitgeschleudert und mit dem ganzen Stress und dem Druck und den Herausforderungen und die Aufgaben, die damit gekommen sind?
Das kann man so sagen, ja, genau. Und ich glaube, ich war halt sehr lange, wahrscheinlich über 10 Jahre, in Jobs unterwegs, die sehr fordernd sind, die mir aber auch unglaublich viel Spaß und Energie gegeben haben. Aber ich glaube, über die Jahre hat man so ein bisschen den eigenen Sensor verloren, wie viel Stress habe ich denn eigentlich? Ja, man wird, glaube ich, ein bisschen nicht mehr sensitiv auf die Eigenschaft, dass man jetzt unglaublich viel Stress hat, man merkt es nicht mehr. Ja, das ist einfach normal. Ein riesengroßes Stresslevel ist normal. Und bei mir war das so, das sind dann 2021 über 3-4 Monate ganz viele Dinge, nicht nur im Job, privat zusammengekommen in ganz kurzer Zeit. Und das hat dann das fast zum Überlaufen gebracht. Und ich glaube, dann hat dann der Körper irgendwann die Reaktion gezeigt, die er halt gezeigt hat. Und das war halt irgendwie einmal leider dieser Komplettabsturz, der dann passiert ist.
Und das ist ja tatsächlich irgendwie wie so ein kompletter Systemausfall. Ne? Also wer schon mal vor dem Rädchen gesessen hat bei Apple oder Windows, wenn sich alles nur noch dreht und nichts mehr geht weiter, das ist im Grunde genommen auf Körperebene ganz banal ausgedrückt, das, was ja auch passiert. Das System fährt einfach komplett runter.
Also ich kann ein Beispiel geben. Ich habe da eines Morgens meinen Computer angemacht und habe die Arbeits-E-Mails vor mir gehabt und habe die erste E-Mail angeklickt, mache die auf und lese mir die durch, lese die nochmal und denke mir, komisch, was steht denn da eigentlich? Mhm. Und ich habe mir die Buchstaben dann angesehen und habe mir die Wörter angesehen. Die haben zwar alle irgendwie Sinn ergeben, aber ich konnte das nicht zusammensetzen auf eine Bedeutung. Und ich habe mir dann dieses E-Mail ausgedruckt und habe dann irgendwas Haptisches in den Händen gehabt. Das hat sich irgendwie gut angefühlt, aber ich konnte trotzdem nicht verstehen, was da auf dem E-Mail steht. Mhm. Und also mein Gehirn ist in dem Moment total runtergefahren und ich konnte einfachste Sätze nicht mehr verstehen. Das kann man sich total schwer vorstellen und da läuft mir jetzt noch ein bisschen die Gänsehaut über den Rücken, weil mein ganzes Leben lang war irgendwie so mein Hirn oder ich kann ja handwerklich nicht viel, aber irgendwie so mein Gehirn war irgendwie so das größte Kapital, aber da hat auch Lesen nicht mehr funktioniert und das hat mir unglaublich viel Angst gemacht. Also ja, diese körperlichen Symptome, das System ist komplett runtergefahren. Ich konnte ganz einfache Formulare, die ich damals in der Klinik ausfüllen musste, nicht ausfüllen. Ich habe ein Formular bekommen, das gesagt, in der Nussbaumklinik, da geht man rein, 2 große Holztüre, die schwingt man auf und auf der linken Seite gibt es so einen Schalter zum Anmelden und da bekomme ich ein Formular, da muss ich 3 Dinge reinschreiben, den Namen, meine Versicherungsnummer und die Adresse. Mhm. Und ich stehe vor dem Formular und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Klar, ich habe meinen Namen noch gewusst, aber ich war total überfordert. Und meine Frau, die hat mich angesehen und die hat dann 5 Minuten das Formular genommen, für mich ausgefüllt und hat gesagt, setz dich da hin Und die hat es dann gemanagt und ich war komplett überfordert. Und das war wirklich so ein krasser Absturz und ich hätte mir das früher gar nicht, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass die, dass das Seelische in einem Menschen, ja, und die Psyche, dass das so groß sein kann und dass das solche Abgründe gibt. Mhm. Und jetzt weiß ich es besser, ja. Mhm.
Lass uns mal einen Ausflug machen in die Zeit davor. Du hast gerade schon gesagt, deine Karriere war nicht alles, sondern es gab so eine Serie von wirklich großen Events in deinem Leben. Und das ist gar nicht so selten, dass es bei Menschen so eine Serie von Live-Events gibt, die einen großen Stress auslösen, zusätzlich nochmal im System. Das war bei mir 2016 zum Beispiel so. Mhm. Das ist jetzt aber nur eine Randnotiz. Ihr habt ein Startup oder deine Frau hat sich selbstständig gemacht mit einer neuen Firma. Du hast den Job gewechselt, bist von Amazon zu Google gewechselt. Ja. Was war noch los in der Zeit, in diesen 4 Monaten?
Ja, da war jetzt, wenn ich da rückwärts blicke, fast zu viel los. Ja, das ist Wahnsinn. Also angefangen hat es mit dem, dass ich den Job gewechselt habe, von Amazon zu Google. Ich war irgendwie frustriert, weil ich da nicht schnell genug aufgestiegen bin und gesagt, okay, Jobwechsel mitten in der Pandemie. Und ich habe das Angebot gehabt, dass ich in Silicon Valley umziehe mit meiner Familie, wollte ich nicht wegen kleines Kind. Deswegen hatte ich so eine Konstellation, dass ich halt in sehr verschiedenen Zeitzonen arbeiten muss. Neuer Job. Meine Frau macht sich selbstständig. Unser Wohnzimmer sieht aus wie ein Amazon Warehouse. Da stehen überall die Weinkartons um, weil die hat Wein nach China verschifft. Und unser kleiner Sohn, der Nick, hatte so eine ganz fiese Bronchitis und der hat die ganze Nacht gehustet und dann ist wirklich nicht gut gegangen die ersten 2 Jahre. Wir haben eine Wohnung gekauft in München und da hat es einen riesen Wasserschaden gegeben und da sind wir in so einen ganz fiesen Rechtsstreit mit dem Bauträger eingetreten. Wir haben keine Familie in München. Also meine Eltern sind in Österreich, in Niederösterreich und meine Frau ist aus Asien. Also das heißt, wir haben keinen jetzt, wo man sagen kann, kannst du mal kurz den Nick für einen Tag in der Woche nehmen, damit wir einmal durchatmen können. Und wir haben einfach beide nicht erkannt, dass wir da quasi mit Vollgas gegen die Wand laufen. Und das ist, ich glaube, wenn das passiert, wäre alles über einen sehr langen Zeitraum, über 2, 3 Jahre, wäre alles kein Problem gewesen. Aber das war so komprimiert auf 3, 4 Monate. Und ich habe mir dann bei dem Jobwechsel von Amazon zu Google auch keinen Tag Urlaub gegönnt. Ja, ich bin quasi den einen Laptop eingepackt, den anderen aufgedreht. Und das war einfach jetzt, wenn ich darüber nachdenke, viel zu viel. Das kann niemand schultern. Aber damals war so das Mantra, okay, größere Aufgabe, mehr machen. Und das hat immer geklappt und das wird diesmal auch klappen. Aber das ist dann leider nicht gut gegangen, ja.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf, weil gerade Menschen, die so hochfunktionell sind, wo es immer läuft, wo es immer funktioniert und immer klappt, sind ja häufig die, die sich nicht vorstellen können, dass das irgendwann nicht mehr so ist. Was würdest du sagen, waren die Frühwarnsymptome? War es der Schlaf, der immer schwieriger wurde?
Ja, ich glaube, vielleicht bevor wir da in die Symptome einsteigen, mir ist ganz wichtig, ich bin nur ein Betroffener von, ich glaube, in Deutschland gibt es 5,5 Millionen Menschen, die gerade jetzt an Depression leiden. Ich habe nur eine Geschichte, ich bin kein Arzt, ich bin Informatiker. Und es gibt diesen schönen Spruch, kennst du einen Depressiven, dann kennst du genau einen Depressiven, weil es immer anders war. Aber bei mir hat es in der Phase angefangen, tatsächlich mit Schlafstörungen. Mhm. Ja, und es war fast komisch und tragisch im Rückblick zugleich. Ich habe dann angefangen, immer schlechter einzuschlafen und ich habe angefangen, Podcasts zu hören. Gerade die, die sehr monoton sind, die Podcasts, mit denen einschlafen kann. Und ich habe immer schlechter eingeschlafen und bin dann auch immer wieder in der Nacht aufgewacht. Also nicht nur das Einschlafen, sondern auch das Aufwachen. Und ich habe für mich entdeckt, was jetzt wahrscheinlich nicht alle haben, die Depression haben, ich habe unglaublich viel geschwitzt beim Schlafen. Ja, ganz komisch, wenn man so ein bisschen immer so ein leichtes Fieber hätte. Und ich habe das dann mit meiner Frau besprochen und gesagt, du, irgendwie ganz komisch. Und da habe ich schon so gewusst in so die Richtung, vielleicht ist da irgendwas auch auf der psychosomatischen Seite los bei mir. Und meine Frau und ich, wir haben uns das angeschaut und gesagt, okay, ist ein Schlafproblem. Deswegen kaufen wir jetzt eine neue Matratze. Und unser Action-Item war, wir kaufen uns eine neue Matratze. 2 Klicks hier Online-Shopping. Und wir dachten, wir könnten das Problem lösen. Aber das war erst der Anfang von einer ganz langen Reise. Und dann hat es nochmal so 2 Monate gedauert, bis so der erste Komplettabsturz war. Aber das erste Symptom, würde ich sagen, Schlaf. Und das zweite Symptom, das war viel subtiler. Das hat man vielleicht nicht so auch von außen gemerkt. Also den Schlaf hat zum Beispiel meine Frau total schnell gemerkt, auch dass da was nicht stimmt. Aber es war so ein bisschen, wie wenn sich ein schwarzer Schleier über meine Gedanken legen. Und der ist am Anfang, ist dann noch sehr durchlässig und der wird aber immer dunkler. Und so die Depression hat mich, wenn ich jetzt ein Beispiel mache, sehr zynisch gemacht in der Arbeit. Ja, ach, das Projekt wird vielleicht nichts mehr oder ach, mit diesem Team und so weiter stimmt irgendwas nicht. Und früher war ich immer sehr optimistisch, aber es hat sich immer so ein Pessimismus eingeschlichen und der nicht nur im Beruf war, sondern auch im Privaten. Zum Beispiel in der Beziehung mit meiner Frau habe ich immer wieder Sachen gefunden, wo ich dachte, ach, das stört mich jetzt total an ihr, hat mich aber die letzten 15 Jahre nie gestört. Ja. Mhm. Und dieses Symptom, also gerade dass dieser positive Ausblick aufs Leben weggeht, der ist sehr schwer, den selber zu merken, weil sich der bei mir zumindest so eingeschlichen hat. Mhm. Ja, aber wenn du mich fragst, da hätte man es erkennen können, da bin ich jetzt auch sehr feinfühlig, genau für das. Aber Schlaf ist natürlich das erste Symptom, das man so richtig gesehen hat, wo auch der Körper gesagt hat, so, da stimmt irgendwas nicht. Ja, und das ist dann so ein Teufelsrad, wenn du schlecht schläfst, bist du schlecht drauf, wird dein Ausblick noch schlimmer und das steigert sich dann so, das befruchtet sich gegenseitig ja leider in die negative Richtung.
Da hast du ja schon im Grunde genommen ein paar Leitsymptome der ICD, der Depression genannt. Ich habe mal gehört, die Depression ist die Krankheit der Losigkeiten, der Hoffnungslosigkeit, der Schlaflosigkeit,
Appetitlosigkeit,
der Sinnlosigkeit, ganz genau. Auch dieser, du hattest ja, das nennt man in der ICD dann den Verarmungswahn, also gerade mit der Wohnung, die ihr gekauft hattet, also auch die Gedankenschleife, dieses typische Morgengrübeln, die Gedankenschleife, die immer weiter nach unten geht. Das finde ich wichtig, dass was du gesagt hast, dass es individuell ist und es gibt dennoch Leitsymptome, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann und die man vielleicht nicht so ernst nimmt. Ne?
Genau, ich glaube, eines von den Leitsymptomen ist ja auch noch der verminderte Antrieb, so glaube ich eines der Hauptsymptome bei Depression. Den verminderten Antrieb konnte ich bei mir jetzt nicht feststellen, weil ich habe ja auf so einem sehr hohen, fragilen Level immer noch funktioniert. Also ich war ja quasi arbeiten und dann war dieser Totalabsturz. Ich habe funktioniert, das hatte ich nicht, aber ich hatte auf alle Fälle auch, und das ist ja auch eines der Hauptsymptome neben dem schlechten Ausblick aufs Leben, der Freudeverlust an Sachen, die einen früher Spaß gemacht haben. Ich bin ja irgendwie am Land aufgewachsen und für mich ist immer total wichtig, draußen sein, Natur und so weiter. Und in dieser Phase, wo es mir schon anfing, schlecht zu gehen, wenn ich da mal meine Runde mit dem Mountainbike an der Isar gefahren bin, das hat mir nichts mehr gegeben. Also das hat doch meine Akkus nicht mehr aufgeladen. Da könnte man schon merken, dass da irgendwas im Argen ist. Aber ich meine, ich hatte davor nie ein Thema mit mentaler oder psychischer Gesundheit und ich hätte nie daran gedacht. Ja, ich dachte eher, das ist irgendwas Körperliches. Ja, weil ich hatte diese Größe und Komplexität der seelischen Erkrankungen ja gar nicht verstanden habe.
Da vielleicht noch eine Ergänzung. Ich bin auch keine Ärztin. Ich hatte mit mittelschweren depressiven Episoden zu tun. Aber nur als Ergänzung. Es gibt auch die agitierte Depression und die äußert sich eben nicht durch Antriebslosigkeit, sondern durch so totale Aktiviertheit. Mhm. Aber die Freudlosigkeit, da ist sie wieder die Losigkeit, die findet man da auch. Was passierte an dem Tag, wo ihr als Familie entschlossen habt, dass du in der Psychiatrie um Hilfe bittest?
Ja, da muss ich vielleicht vorausschicken. Ich bin, ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich meine Frau sehr resolut ist. Ja, und die hat mich ja schon beobachtet. Ja, die letzten Wochen Schlafen, Gereiztheit, die macht nichts mehr Spaß.
Also sie hat dich gar nicht wiedererkannt, ne?
Genau, sie hat schon Sorgen gemacht, irgendwas ist da komisch. Und die hat immer ein bisschen so auch aufgeschrieben, was sie an mir bemerkt hat. Und als ich diesen ersten Zusammensturz hatte, wo ich dann nicht mehr lesen konnte, ja, und dann hatte ich auch so einen richtigen nervlichen Zusammenbruch, wo ich auch geweint habe und gar nicht wusste, was jetzt los war, hat sie gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwo hinfahren. Ja, du brauchst jetzt Hilfe, weil ich habe jetzt probiert, ein paar Wochen dich irgendwie aufzuheitern mit den klassischen Sachen. Wir fahren mal in den Urlaub und so. Aber wenn du in München nicht schlafen kannst, kannst du in New York oder London genauso nicht schlafen. Es ist total egal, wo du bist. Es wird einfach nicht besser. Und sie hat dann gesagt, okay, du brauchst Hilfe. Und wir waren ja so weit weg von psychischer Erkrankung, dass meine Frau wirklich Google aufgemacht hat, gegoogelt hat, der kann nicht schlafen, schwitzt die ganze Zeit, hat die ganze Zeit Angst, welcher Arzt? Und dann hat Google gesagt, Psychiatrie. Und dann sind wir eigentlich erst auf den Gedanken gekommen, okay, du musst eigentlich zum Psychiater. Und meine Frau hat mich dann eingepackt, wir sind dorthin gefahren und da war eben diese Situation mit diesem Formular, das sie nicht schreiben konnte. Und ich bin meiner Frau dankbar, weil die hat diese ganzen Beobachtungen mir noch in so einer WhatsApp-Nachricht reingetippt. Und ich habe die Nachricht dann dem Arzt, der sich wirklich viel Zeit genommen hat, da bin ich sehr dankbar, hat sich, glaube ich, eine Stunde Zeit genommen für mich, auch lesen lassen, was meine Frau über mich beobachtet hat. Und der ist dann zu einem Schluss gekommen, ja, Herr Reinbacher, Sie haben Depression. Und es ist jetzt nichts, irgendwas, was man mit zwei, drei Tabletten oder so wegbekommen oder bisschen unter Anführungszeichen Psychotherapie. Ich versuche jetzt, dass ich für Sie einen Platz auf der Station bekomme. Und das war für mich schon ein ziemlicher Schock, weil ich mir dachte, ja, da soll man halt irgendwas verschreiben oder so Therapie und dann ist es bald wieder gut. Aber dass er dann gleich die Notwendigkeit gesehen hat, dass ich auf die Station muss. Und ich war ja in meiner Naivität so überzeugt, es dauert zwei, drei Wochen. Weil ich hatte mal so eine kleine OP am Herzen, so minimalinvasives. Und da war ich eine Woche im Krankenhaus, damals noch in Wien, und habe mir gedacht, okay, das dauert eine Woche. Jetzt hier irgendwie nicht lesen können oder irgendwas mit dem Hirn. Da gibt man jetzt irgendwelche Medikamente und das dauert maximal zwei Wochen. Und so habe ich das natürlich dann auch dem Arbeitgeber kommuniziert, was nicht optimal war, weil es dann ja zwei Jahre gedauert hat. Mhm. Also zwei Wochen wurden zwei Jahre und ich habe den Arzt dann mal wieder getroffen und habe gesagt, Herr Doktor, warum haben Sie mir das nicht gleich am Anfang gesagt, dass das so lange dauert? Sagt er, ja, wenn ich Ihnen das sage, dann geben Sie wahrscheinlich auf und dann kämpfen Sie nicht. Und ich bin auch eigentlich dankbar, dass dieser lange Zeitraum da nicht kommuniziert wurde, weil ich glaube, und ich sage das jedes Mal, auch wenn ich einen Vortrag mache, dass diese ganze Geschichte mit aus diesem großen Loch der Depression rauszukommen, das war, auf das bin ich mehr stolz als alles andere, was ich gemacht habe. Also mit dieser ganzen tollen Promotion, diesen tollen Jobs und den Job bei der NASA und diesen ganzen künstlichen Intelligenz, ja, das war auch wichtig und war große Leistung, aber aus dieser Depression rauskommen, das war auf einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad. Und deswegen bin ich da auch dann sehr demütig geworden, auch und habe großen Respekt vor Leuten, die da durch so eine Krise gegangen sind, aber natürlich auch vor deren Angehörigen. Ja. Mm. Das habe ich ziemlich weit ausgeholt.
Mm. Wir haben ja Zeit in diesem Podcast, das ist ja das Schöne. Ich habe gerade so ein bisschen schmunzeln müssen, weil wer dein Buch noch nicht gelesen hat, kann das nicht wissen. Du hast eine unglaublich liebevolle und sehr auch humorige Art und Weise und bringst viel Leichtigkeit in ein Thema, in dem wenig Leichtigkeit zu finden ist. Und du schreibst ja auch sehr detailliert darüber, mit was für einer Erwartung du in deinem ersten Aufenthalt in der Nussbaumklinik hast, glaube ich, eine Excel-Tabelle erstellt.
Genau.
Und hast so errechnet und analysiert, wie lange kann das dauern. Und dann wurde doch ein ganz anderer Ritt daraus, sage ich mal. Wie lange warst du bei deiner ersten Episode in der Klinik?
Da war ich drei Monate in der Klinik und dann noch fünf Monate recht intensiver ambulanter Psychotherapie und auch noch begleitet ambulant durch die Klinik. Aber ich kann vielleicht noch was sagen zu dem, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch für alle, die da jetzt zuhören und selber überlegen, soll ich mir Hilfe holen oder nicht. Ich glaube, ja, ich hatte die falsche Erwartung, wie ich da hingekommen bin. Aber es war auf alle Fälle das absolut Richtige, mir da professionelle Hilfe zu holen. Weil ich glaube, ich wäre da nicht mehr rausgekommen selber und es wäre nur noch viel schlimmer geworden. Und es gibt so Statistiken, die sagen, dass es vom ersten Auftreten von Symptomen, die wir vorher besprochen haben, bis zu dem Punkt, wo sich die Menschen wirklich professionelle Hilfe holen, dauert es für den Großteil, also glaube ich für 60% der Menschen, fast 2,5 Jahre. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Wir sprechen ja in der Öffentlichkeit ganz oft, wie lange es dauert, einen Therapieplatz zu finden. Aber ich glaube, wir müssen als Gesellschaft eher diese 2,5 Jahre auch angehen, damit wir den Leuten quasi die Sicherheit geben. Da muss man sich nicht dafür schämen. Das passiert ziemlich vielen Menschen und weil umso früher man sich wahrscheinlich Hilfe holt, umso weniger weit geht es nach unten und umso schneller kommt man vielleicht auch wieder raus. Aber mein erster Klinikaufenthalt war natürlich der Ansatz total so typischer naturwissenschaftlicher, technischer Ansatz, Produktmanager hier. Ich habe so Excel-Spreadsheet gemacht und habe alle möglichen Parameter bei mir so getrackt, ja, und so schöne Schaubilder gezeichnet mit Schlaf, Antrieb und so weiter. Und ich bin jedes Mal in die Arztvisite mit meinem iPad und habe das dann mit den Ärzten da irgendwie besprechen wollen und die waren schon richtig frustriert. Und weil ich war in der naiven Annahme, hier, das ist jetzt mein 10-Punkte-Plan und ich habe immer versucht zu interpolieren, okay, in der letzten Woche waren die Parameter so, da geht der Trend nach oben. Und bis wann bin ich da wieder raus?
Und glaubst du, dass dir das auch ein vermeintliches Gefühl von Kontrolle gegeben hat? Also, dass du ein bisschen versucht hast, so die ganze Sache zu kontrollieren oder zu überschauen?
So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das finde ich total spannend, dass du das jetzt erwähnst. Vielleicht schon, weil das Frustrierende ist ja, man kommt dahin als jemand, der sehr strukturiert ist und dann ist nichts mehr strukturiert, ja, weil da kommen dann Leute mit, es gibt so Gesprächstherapie, es gibt Morgenaktivierung, dann will Psychiater oder Psychiaterin mit dir über deine Gefühle reden und die Therapeutin sowieso. Das ist ja, für mich war das ja total befremdlich, weil ich wollte eigentlich so einen 10-Punkte-Plan. Wir machen jetzt 10-Punkte-Plan, wir machen 3 Wochen und dann ist das Ding vorbei. Und das war die total falsche Einstellung. Und wenn ich jetzt mir das nochmal durch den Kopf gehen lasse, muss ich auch sagen, was mir in dieser ersten schweren Episode gefehlt hat, war wirklich die Akzeptanz, dass ich diese Krankheit wirklich habe. Ich kann mich noch erinnern, da gibt es so einen Aufenthaltsraum, wo man das Mittagessen dann bekommt. Und ich habe da gegessen und habe da durch den Raum geschaut in der Klinik und denke mal, ja, die haben halt alle irgendwelche Probleme, aber das, ich bin
die
ja.
Die habe ich ja nicht.
Die habe ich ja nicht und ich bin ja jetzt nur da dafür mein 2-Wochen-Programm. Und ich habe mich da selber nicht, ich hatte nicht die Größe oder nicht die Reflektiertheit zu sagen, ja, du bist da, weil es gibt einen Grund, dass du hier bist. Und das hat mir beim ersten Mal gefehlt. Ja, das hat wahrscheinlich auch ein Stück weit meiner Frau gefehlt, das zu erkennen, dass das wirklich eine schwere Erkrankung ist und dass es einen Grund gibt, warum ich da aufgenommen werde auf der Station. Und ja, das war so der falsche Zugang am Anfang. Mhm. Und es ist ja auch ein bisschen verständlich. Ja,
wollte ich gerade sagen, sehr Menschen, menschlich.
Die Menschen funktionieren ja irgendwie 30, 35 Jahre, was weiß ich wie lange, genauso. Und dann muss man sich auf einmal eingestehen, ja, so wie du jetzt das bisher gemacht hast, so geht es nicht weiter, weil du musst alles ändern und das zu schlucken ist echt schwierig. Ja. Mhm.
Also kenne ich aus eigener Erfahrung, habe ich genau so erlebt, schreibe ich auch in meinem Buch drüber. Also ich meine, ich saß 7 Jahre in der Traumatherapie und habe 5 Jahre behauptet, ich wäre nicht traumatisiert. Mhm. Und war der Meinung, ich nehme hier jemand anders den wertvollen Therapieplatz weg, weil ich ja nicht wirklich Probleme habe. Mhm. Also ich glaube, dieses Anerkennen der eigenen Lage, das ist sicherlich auch ein sehr individueller Prozess. Mhm. Und ich glaube, das ist vor allem etwas zutiefst Menschliches. 2021 warst du gerade Mitte 30, 36, 37?
Ja, 37.
Also ein super junger Mensch.
Ja, kommt drauf an, ja. Mhm. Ja, also eigentlich schon noch relativ jung, aber wenn ich da jetzt auf der Station sehe, ich war da jetzt nicht einer von den ganz Jungen, also da waren viel jüngere Menschen schon dort. Und das hat mir natürlich auch, mir hat generell auch die Menschen, die ich in der Station getroffen habe, mich hat das sehr demütig gemacht, ja, weil im Buch gibt es ein Kapitel, ich glaube, das heißt Die vielen Gesichter der Depression aus Zimmer 42. Da habe ich versucht, weil wenn du dann, ich habe dann eine zweite Episode, da war ich ein halbes Jahr stationär, also da habe ich ganz viele Leute gesehen in so einem Vierbettzimmer, siehst du halt viele Leute kommen und gehen, gerade wenn du so lange dort bist. Und die Schicksale, die dahinter stecken, die haben mich schon sehr demütig gemacht. Ja, das sind Menschen, die in der totalen Blüte ihres Lebens dann von der Krankheit wirklich rausgerissen worden sind aus ihren Träumen, aus dem, was sie machen wollten. Und gerade wenn die schon sehr lange mit der Krankheit kämpfen, gibt's halt oft auch einen sozialen Abstieg, der damit eingeht. Und ja, das macht dann schon sehr demütig, wenn man vorher nur so dieses dieses Highfly und irgendwie diese ganzen Jobs und so weiter gesehen hat. Man sieht halt den Teil der Gesellschaft oft nicht, aber das hat mich schon sehr geprägt und da wird man auch sehr dankbar. So viel zu dem ganzen Thema sich identifizieren und auch, wie unterschiedlich die Erkrankung sein kann.
Schreibst sehr liebevoll über die Menschen, die du dort kennengelernt hast. Die, ich glaube, der Jüngste ist auch Mitte 20 gewesen, ja, genau, oder Anfang, genau, 20. Und natürlich nicht nur Top-Manager, ne, die sich über das Burnout in die Depression sozusagen gearbeitet haben, sondern, und das finde ich, kann man echt nicht oft genug betonen, weil eben jeder Mensch glaubt, mich betrifft es nicht und die Prozesse sind manchmal so schleichend und plötzlich ist man mittendrin und man hat überhaupt nicht mitbekommen, wann das eigentlich passiert ist. Also es sind ganz normale Menschen, Menschen wie du und ich.
Ja, genau. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass es jetzt bei mir war, wahrscheinlich diese multiple Überlastung, dass das irgendwie der Grund für die Depression ist. Die kann ja, soweit ich das verstehe, auch ohne diesen externen Stress auftreten oder durch so ein Verlusterlebnis. Das kann ja für verschiedene Sachen kommen. Und ich habe da wirklich von bis alle möglichen Menschen kennengelernt, die, also ich habe auch Ärzte kennengelernt, die dort waren, nicht zum Behandeln, sondern als Patienten. Genauso wie Handwerker, Bäcker, aber auch bis hin zur Staatsanwältin oder Lehrerin. Es hat alles dort gegeben. Und man kann jetzt nicht sagen, es gibt jetzt diesen einen Typus Mensch, wo das wirklich sehr wahrscheinlich ist. Vielleicht gibt es so bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, wo das, aber da kenne ich die Statistiken nicht. Aber ansonsten geht es durch alle möglichen Gesellschaftsschichten, Geschlechter, Hintergrund und also ich kann einfach nicht festmachen, dass es wahrscheinlich eine bestimmte Schicht oder eine bestimmte Klasse oder von Personen mehr betrifft als andere. Ich habe dort alles gesehen. Ich kann nur aus meiner eigenen subjektiven Erfahrung erzählen. In der Akutstation, also in der richtigen Psychiatrie, habe ich für mich gefühlt mehr Männer gesehen als in der psychosomatischen Tagesklinik. Obwohl man sich, wenn man sich die Statistiken ansieht, sind ja Frauen doch häufiger betroffen. Und ich habe so für mich die Vermutung, wissenschaftlich nicht bewiesen, aber dass sich Frauen einfach vielleicht im Schnitt halt auch besser auf sich aufpassen können und vielleicht auch ein bisschen feinfühliger sind, weil wir Männer, wir lassen es vielleicht leider oft dann zu eskalieren, dass wir halt dann wirklich in der Intensivstation, was ja diese Akutstation in der Psychiatrie ist, aufschlagen. Und das hat mich halt, man kann es nicht anmachen an Jobs oder so, es ist, kann jedem passieren. Und bei meinen Vorträgen sage ich dann oft, ja, jetzt sitzen natürlich die Leute da drinnen, hören sich meine Geschichte an und denken die vielleicht, ja, das betrifft jetzt hier den Thomas, diesen Workaholic und so weiter. Und dann komme ich mit so einer Statistik von der WHO, die sagt, dass jeder zweite Mensch einmal im Leben eine behandlungsbedürftige psychische Krise erleben wird. Das heißt, auch für viele von den Zuhörern, die wir jetzt haben, ist nicht eine Frage, ob das mal passiert, sondern eher eine Frage, wann. Genau. Und wie man damit umgeht dann, ja.
Du hast gerade schon gesagt, du hast gehadert, was ich auch gut nachvollziehen kann, ob du dieses Buch wirklich schreiben willst. Aber vielleicht haken wir da mal kurz ein an der Stelle. Denn geschrieben hast du es eigentlich nicht für die Welt, sondern in erster Linie für deinen kleinen Sohn.
Genau, ich habe, der war damals, mein kleiner Sohn, der Nick, der war 2 Jahre alt. Und ich habe mir gedacht, boah, das war jetzt so ein krasses Erlebnis. Und wenn ich dem jetzt irgendwas mitgeben möchte auf seinen Weg, dann muss ich das irgendwie aufschreiben. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, wenn der dann größer ist und das versteht, dann habe ich das wieder vergessen. Weil ich glaube, der Mensch ist ja gut, solche Sachen ein bisschen zu verdrängen oder sich dann nicht mehr so intensiv daran zu erinnern. Und ich habe dann aus der Motivation raus eigentlich angefangen, ein bisschen Tagebuch zu schreiben in der Klinik. Aber nicht so Tagebuch, wie man sich das vorstellt, zeitenlang, sondern eher nur so Plus- und Minuspunkte. Ich habe dann, was kann ich heute, was ich gestern noch nicht konnte, ja, zum Beispiel. So, ich habe mal hier das und das geschafft oder ich habe mal das Mittagessen essen können, der Appetit kommt wieder zurück. Und aus dem habe ich mir dann wo ich dann aus der ganzen Akutphase raus war, habe ich dann einmal so aufgeschrieben, was alles passiert ist. Und auch diese ganz schlimmen Dinge, die Suizidgedanken, die ich hatte. Und ich habe gemerkt, hey, das hilft mir total, das aufzuschreiben. Ja. Und das ist dann, hat sich dann so weitergegangen. Ich hatte so Google-Drive-Dokument, wo ich das alles reingeschrieben habe und habe mir gedacht, okay, das speichere ich jetzt ab und das zeige ich dann dem Nick. Und irgendwie habe ich mir gedacht, vielleicht ist das doch für andere auch interessant, weil mir hat immer in der Klinik auch geholfen, die anderen Schicksale zu verstehen und zu hören, weil man sich da auch ein bisschen dann so nicht mehr so alleine fühlt mit der Krankheit. Mhm. Und dann habe ich das im Internet veröffentlicht und habe dann so gesagt, ja, mag das jemand lesen und ich mache Spende an die Depressionshilfe für jeden, der einen Kommentar macht. Und da haben sich so viele Leute dann gemeldet und so viele Kommentare reingeschrieben, dass ich mir gedacht habe, hoppla, das interessiert ja die Menschen. Also ich dachte erst, okay, ich bin nicht prominent, ich bin jetzt nicht der Kurt Krömer oder so, der über seine Depression schreibt. Mhm. Mich kennt ja niemand, aber die Leute interessiert es trotzdem. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das und habe mich sehr optimistisch auf Verlagssuche gemacht, hat sich aber niemand gemeldet und dann habe ich es über so Crowdfunding selber finanziert, über das Crowdfunding, den Druck und so weiter. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil aus zwei Gründen. Grund eins ist, bei jeder Familienfeier oder irgendwie hier Abiturtreffen spricht dich jeder drüber an und kann ich hier sagen, go read the book, ja, hier Buch lesen. Und das Zweite ist so, für mich war es auch ein bisschen eine Verarbeitungsgeschichte, weil diese zwei Jahre, wo wirklich ganz dunkel waren, sind jetzt in so einem Buchdeckel eingeschlossen. Und das war für mich total wichtig, wo ich dann dieses fertige Buch in den Händen gehabt habe und dachte, okay, jetzt kann ich damit vielleicht ein bisschen abschließen mit dem Thema, weil ich glaube, wenn man da gar nicht drüber spricht, dass einen das doch innen drinnen total fertig machen kann und auffressen, weil diese ganzen Gefühle, die man damals hatte, die kommen immer wieder hoch. Und jetzt ist es im Buch drinnen und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und es war für mich auch mal so wieder ein Projekt nach diesen zwei Jahren, wo ich nicht gearbeitet habe. Man hat ja in der Depression dann auch so das Phänomen, dass der Selbstwert total runtergeht, dass man sich gar nichts mehr zutraut. Und das war so ein Projekt, das ich in meinem eigenen Tempo machen konnte.
Das ist übrigens auch eines der Symptome.
Genau, das konnte ich in meinem eigenen Tempo machen und das hat mir auch wirklich geholfen, da wieder rauszukommen. Ja. Und ich bin recht happy, dass ich es gemacht habe und dass das jetzt so vielen Leuten dann auch hilft, obwohl es eine persönliche Geschichte ist. Aber wie du gesagt hast, es gibt viele Themen, die viele Menschen dann irgendwie berührt und auch gerade für Angehörige und wahrscheinlich auch für Behandler, ja, ist es ja so schwer zu verstehen, weil die Person, der Thomas, der depressive Thomas und der Thomas, der heute bei dir sitzt, die schauen gleich aus. Die sehen ja gleich aus.
Und es ist ja das innere Erleben, ne? Also genau. Auch im Außen ändert sich ja nicht wirklich was, sondern nur irgendwas im Inneren verändert sich.
Genau. Und ich kann ja und da kann es wahrscheinlich helfen, wenn man mal so Geschichten liest, dass man sich als Außenstehender mal bewusst wird, wie tief auch diese seelischen Abgründe sein können. Und wenn du mich jetzt fragst, diese erste Episode, die noch ein bisschen leichter war, mit der zweiten, auf die wir vielleicht jetzt noch zu sprechen kommen, ich kann die gar nicht miteinander vergleichen. Die waren so unterschiedlich. Das heißt, ich maße mir auch nicht an zu sagen, okay, ich weiß jetzt, nur weil ich schon mal zwei depressive Episoden gehabt habe, wie deine depressive Episode damals ausgesehen hat. Das kann ich nicht, weil das halt so unterschiedlich sein kann. Mhm. Ja. Aber manche Dinge wie diese Symptome und dieses Grübeln und vielleicht auch diese ganzen Existenzängste teilweise auch, die können schon sehr gemeinsam sein bei vielen, mhm. aber in der spezifischen Ausprägung dann total unterschiedlich.
Also ich erinnere mich sehr gut an Tage, wo Zähne putzen oder duschen ein unüberwindbares Hindernis waren in meiner Vorstellung. Mhm. Wo ich wirklich dachte, schaffe ich nicht. Mhm. Duschen oder mir ein Brot zu schmieren, mhm. schaffe ich nicht.
Ja.
Und das hat nichts mit Reiß dich mal zusammen zu tun.
Nee, get your shit together hilft da nicht. Ich meine, wenn man mich kennt, wie ich vorher funktioniert habe, dann, wenn das mit 30 zusammen gelöst wäre, dann hätte ich es ja gemacht, ja. Aber ich hatte genau das Gleiche. Also duschen war schwierig und ich habe auch, glaube ich, dann gerade in der zweiten Episode sicher 10 Kilo abgenommen, weil ich einfach nicht mehr gegessen habe. Mhm. Und das ist ja auch oft so, dass die Menschen dann schon so abgemagert teilweise in die Kliniken kommen, weil es die einfach nicht mehr schaffen, sich was zu essen zu machen, nicht mehr schaffen, sich regelmäßig zu duschen. Und das ist schon, ja, hat mit 30 zusammen nichts zu tun. Ja? Und auch nicht mit einer Charakterschwäche oder so, sondern das ist die Krankheit, die dich lähmt.
Ja. Nach der ersten Episode und der ambulanten Psychotherapie ging es zurück in die Firma. Dachtest du, jetzt geht's weiter wie vorher und jetzt läuft wieder alles? Oder gab es eine Angst in dir, dass das wiederkommen könnte? Wie ging's dir zu der Zeit?
Ja, das war eine sehr schwierige Zeit, weil, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, man hat ja in der Klinik, hat man sehr viel Betreuung, dann in der ambulanten Psychotherapie oder wenn jemand der Tagesklinik noch dranhängt, hat man auch Betreuung. Und wenn man dann mal wieder in den Job reingehen müsste, dann hat man eigentlich sehr wenig Betreuung, wo man eigentlich so einen riesen Berg vor sich hat, okay, wie kann ich jetzt denn da wieder zurückgehen und wie mache ich das alles? Und bei mir haben irgendwie, ich habe zwei Stimmen gehört in meinem Kopf, ja, eine vom Kopf und eine vom Bauch. Der Bauch hat gesagt, funktioniert nicht, ja, also mach es nicht, weil du bist noch nicht gesund. Die andere Stimme im Kopf hat mir gesagt, Moment, du warst jetzt irgendwie 8 Monate komplett raus aus dem Job, hast irgendwie nichts auf die Reihe gebracht. Jetzt muss er irgendwie mal wieder das normale Leben weitergehen. Und das merkt man halt dann auch im Umfeld, ja, so vielleicht auch in der Therapie. Und meine Frau hat das sicher auch dann so die Ansicht gehabt, ja, jetzt muss wieder losgehen. Und ich dachte auch, ja, es muss wieder losgehen, weil das ist ja kein Zustand jetzt. Da muss ja irgendwie wieder Normalität reinkommen. Wir haben ein kleines Kind und müssen ja irgendwie auch wieder schauen, dass da Einkommen in der Familie gibt. Und da hat leider dann der Kopf gewonnen. Und obwohl das Bauchgefühl jedes Mal geschrien hat in der Früh, wenn ich da mit dem Rad zur Arbeit gefahren bin, Thomas, das geht nicht. Und ich bin zurückgegangen. Ich muss sagen, Google, mein Arbeitgeber damals, die haben alles möglich gemacht. Also die haben mir alle möglichen Optionen aufgezeigt, die ich machen kann. Ich konnte mir sogar ein neues Team aussuchen. Und ich konnte diese Wiedereingliederung ganz nach meinen Vorstellungen machen. Aber es hat dann nur 8 Wochen gedauert, bis wieder alles schwarz worden ist. Und ich kann mich erinnern, da war ich in Zürich auf einer Geschäftsreise und ich konnte da wieder nicht schlafen. Und dieses ganze Nichtschlafen, Schwitzen und diese Grübelgedanken sind alle wieder mit einem riesen Boomerang zurückgekommen.
Nach 8 Wochen, ne? Wahnsinn.
Genau, nach 8 Wochen Therapie und dann 8 Wochen Arbeiten ist es zurückgekommen und nochmal voll eingeschlagen. Und das Schlimme da war, dass nicht nur die ganzen Symptome eigentlich gleich wieder zurückgekommen sind, sondern auch diesmal ganz, ganz schlimme und düstere Gedanken. Also das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir wirklich gedacht habe, es ist für alle besser, für mich besser, für meine Frau, für alle, für meinen Sohn wahrscheinlich auch, wenn ich nicht mehr da bin. Und da hatte ich wirklich ganz, ganz krasse, festsitzende Gedanken an den Suizid. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich, wenn ich da irgendwo in der Stadt draußen unterwegs war, dann habe ich so diese Baugerüste gesehen bei den Fassaden. Und da ist bei mir sofort dieses im Hirn losgegangen, kannst du da raufklettern, kannst du da runterspringen? Und das habe ich nicht mehr wegbekommen. Das hat sich in meinem Kopf total verselbstständigt. Ich konnte das nicht mehr umlenken, ausbremsen oder abstellen. Ich habe nur noch gedacht an dieses eigene Ende. Und für mich war das so klar, dass das die beste Lösung ist. Ja. Und heute kann ich mir das nicht vorstellen, wie ich da überhaupt hingekommen bin zu diesem Zustand. Aber damals, ich war dann froh, dass ich meine Frau davon erzählt habe. Und die hat mich dann ja nochmal in die Psychiatrie begleitet. Und
lass mich da kurz einhaken, ja, weil da gab es eine sehr berührende Situation, als ihr dann wieder in die Nussbaumklinik gefahren seid, als dich der Arzt bei der Einweisung sehr konfrontativ gefragt hat, ob du darüber nachdenkst, dass das Leben so keinen Sinn mehr macht und du ihm nicht die Wahrheit gesagt hast. Und was hat deine Frau in dem Moment getan?
Also bei der Aufnahme wird man ja dann gefragt, ob man halt wirklich suizidale Gedanken hat, gerade bei Menschen, wo man schon, man hat auch körperlich gesehen, dass es mir gar nicht gut geht.
Was sehr dünn zu dem Zeitpunkt
war. Ja, ich war sehr dünn und ich hatte auch so eine totale Unruhe. Ich musste die ganze Zeit vorwärts und rückwärts gehen. Also nicht mehr diese Unruhe in den Gedanken, sondern auch so motorische Unruhe. Und der Arzt hat mich gefragt, ja, haben Sie Suizidgedanken? Hat nochmal gefragt. Ich habe ihm mal gesagt, nein. Und ich habe auch die ganze U-Bahn-Fahrt meiner Frau eingeredet, du darfst es nicht sagen, weil ich möchte nicht auf diese Station, weil ich weiß ja, da gibt es zwei verschiedene Stationen und so weiter. Und meine Frau hat dann einen Zettel geschrieben, wo drauf steht, groß, er lügt und er hat Suizidgedanken mit 3 Ausrufezeichen und hat quasi, wo ich da irgendwie ein bisschen abwesend war, das unter dem Tisch zum Arzt drüber geschoben und der hat dann genickt und gesagt, der wusste dann genau, was los ist. Und dann ist so eine ganz lange Diskussion losgegangen zwischen mir, meiner Frau, eigentlich nur zwischen mir und meiner Frau, ja, weil ob ich jetzt hier bleibe oder ob wir wieder nach Hause fahren. Und ich habe dann aber selber auch eingesehen, wenn ich nach Hause fahre, meine Frau kann nicht mehr auf mich aufpassen, ich kann selber nicht aufpassen. Die Depression hat ja irgendwie erst mein Denken, Fühlen und jetzt auch irgendwie mein Handeln übernommen. Also ich kann nicht auf mich selber aufpassen. Und dann schweren Herzens haben wir dann zugestimmt, dass ich da aufgenommen wäre in der Akutstation, was früher, glaube ich, auch mal geschlossene Station hieß. Und das war wirklich ein ganz schlimmer Abschied von meiner Frau, weil wir haben ja erstmal gedacht, okay, dieses ganze Thema ist vorbei nach diesen 8 Monaten und das Leben geht wieder weiter und dann nach 8 Wochen stehen wir wieder dort und ich weiß noch, wo wir sich dann verabschiedet haben. Also ich bin in der Station und da ist eine doppelte Schleuse, die man hat, die nur das Personal aufmachen kann. Und draußen in der freien Welt steht irgendwie meine Frau und ich weiß noch, sind beide die Tränen runtergelaufen und das hat sich so angefühlt, wie wenn wir 400 Kilometer voneinander entfernt sind, aber wir waren nur ein paar Meter voneinander entfernt. Und wenn man so ein freiheitsliebender Mensch ist und so viel unterwegs war in der Welt, dann muss man da, das ist auch alles gut und richtig, ne? Man muss den Gürtel abgeben, die Handyladekabel, dass man sich hier nicht selber verletzt. Ich bin da auch dafür, das ist genau das Richtige. Aber das muss man erstmal verarbeiten, dass man dachte, okay, man hat so wie ein Löwe gekämpft, meine Frau hat gekämpft, alle haben gekämpft und jetzt geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Ja. Und ich wusste ja, diesmal ist viel schlimmer als das erste Mal. Und ich habe ja dann die Arztbriefe dann bekommen und in dem ersten Aufnahmebrief steht irgendwie drinnen, dass ich mich gar nicht richtig artikulieren konnte, ich konnte nicht mehr vernünftig reden.
Ja. Kann sich aber daran nicht erinnern.
Ich kann mich da nicht erinnern, was ich da erzählt habe, aber in dem Arztbrief steht drinnen, also kann sich nicht artikulieren, kann nicht sagen, was los ist. Und mir ist da richtig schlecht gegangen. Und dann, also im Buch wird da noch ein bisschen weiter beschrieben. Ich hatte dann ein bisschen schlechte Reaktionen auf ein Medikament und das sind ganz viele Sachen zusammengekommen. Ja. Und,
du hast einen Neuroleptika bekommen, ne, gegen die schwere Episode und davon so eine motorische Unruhe, die dich eigentlich zwanghafte Dinge hat tun lassen als Nebenwirkung.
Ja, genau. Das Also ich mag jetzt auch niemanden Angst vor Medikamenten machen. Das war eine Reaktion.
Ist ja auch sehr individuell, wie man darauf reagiert.
Genau, Reaktion von meinem Körper gewesen. Und ich hatte dann so nicht nur diese Unruhe im Kopf oder im Herzen, sondern auch die Unruhe wirklich motorisch. Und ich bin da ja Tage und Nächte lang in dem Klinikum auf und ab gelaufen, weil ich hatte so einen Gehzwang und ich musste immer gehen. Ich hatte immer dieses Bedürfnis zu gehen und der Gehzwang wird nur befriedigt durch Gehen, aber ja, wenn es halt mal eine Woche lang ist, dann sind auch die Gelenke werden steif und es knackt alles. Und also long story short, da war irgendwie körperlich alles am Eskalieren und auch psychisch sehr schwer und ganz, ganz fest in den Suizidgedanken. Und irgendwann, dann habe ich es dann kapiert, ja. Ich bin da, I'm there for a reason. Ich gehöre da dazu.
Ja, das ist ernst.
Das ist richtig ernst. Und auch durch diese ganzen körperlichen Symptome hat dann auch meine Frau, die hat dann auch richtig Panik bekommen, weil die hat das erste Mal gesehen, oh, das ist eine schwere Erkrankung. Ja, weil man kann ja in die Seele so schwer reinschauen, aber durch diese körperlichen Symptome zusätzlich hatte die dann richtig Panik. Und wo dann alles, wo ich dachte, so, das ist der absolute Tiefpunkt, habe ich mir aber trotzdem dann irgendwann geschworen, wenn du da nochmal rauskommst, dann musst du drüber sprechen. Weil das ist irgendwie wichtiger. Diese Geschichte müssen die Leute hören. Und was halt auch eine sehr wichtige Message bei dem Ganzen ist, deswegen sitze ich heute auch bei dir, bin gut gelaunt und sehr optimistisch für meine Zukunft. Einmal psychisch krank heißt eben nicht immer psychisch krank. Und wir dürfen die Menschen, die jetzt eine psychische Krise hatten oder mehrere, nicht stigmatisieren und denen eine zweite, dritte Chance geben. Ja. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig zu sagen, weil diese Einsicht hatte ich früher auch nicht, wo ich nichts mit dem Thema zu tun hatte. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das, dass das alle wissen.
Absolut. Also wir haben ja jetzt auch sehr viel über die dunklen Seiten deiner letzten drei Jahre gesprochen. Aber wie gesagt, du sitzt ja heute hier. Und du hast ja vieles auch begriffen und ausprobiert. Sag mir kurz, wie lange warst du dann in der zweiten Phase in der Klinik? Auch nochmal 6 Monate, ne?
Ja, fast 5,5 Monate stationär. Mhm. Und dann nochmal in einer Tagesklinik. Also das war richtig lang und mir ist dann schon richtig die Decke auf den Kopf gefallen.
Das glaube ich.
Es war irgendwie das einzige Richtige zu machen, weil mir diese Zeit in der Klinik bisschen, das Gute dabei ist ja, das Leben kommt ein bisschen so zum Stillstand rund um dich herum und es gibt einem einfach die Zeit und ich bin ja ein großer Verfechter jetzt, wo ich glaube, der erste Ansatz, den ich hatte, war falsch, das 2-Wochen-Programm kannst du abschreiben, das funktioniert nicht. Ich glaube, einer der wesentlichen Faktoren, dass mir besser gegangen ist, war auch die Zeit.
Ja.
Und diese Akzeptanz, dass du wirklich krank bist und du musst was machen und du musst was ändern. Und genau, und ich habe halt dort in der Klinik, da gibt es eine total wunderbare Pflegerin, die hat mich beim Aufnahmegespräch hat mir gesagt, ja, Herr Reinbacher, ich weiß, ne, wir sind hier irgendwie Techniker und so weiter, das wird Ihnen jetzt nicht gefallen, aber wir können Ihnen nur so einen bunten Blumenstrauß an Therapieoptionen aufzeigen. Und da können Sie welche raussuchen. Sag ich, ja, was sind denn das? Ja, sind das irgendwelche? Und ich dachte, halt irgendwelche Medikamente oder so. Aber dann hat sie, ja, also wir haben hier Kunsttherapie haben wir und Ergotherapie und wir haben
Stalltherapie.
Genau, wir haben alles Mögliche, Muskelrelaktion und Musiktherapie, aktiv und passiv. Und ich habe mir gedacht, wo bin ich denn? Ein total falscher Film. Ja.
Was für ein esoterischer Unsinn.
Ja, nicht mal ein esoterischer Unsinn. Ich habe mir gedacht, was soll mir das da helfen? Ich kann ja nur nicht lesen oder nicht schlafen. Warum soll ich da jetzt hier irgendwie Muskel entspannen? Aber ich habe halt, und das habe ich mir meiner Frau auch versprochen, dass ich die Sachen alle ausprobieren werde. Ich habe das versucht, so wertefrei wie möglich auszuprobieren. Und ich habe dann ein paar Sachen für mich gefunden, die halt in bestimmten Phasen der Erkrankung dann gut geholfen haben. Und ich habe das ja im Buch, sind das, ich habe dann, ne, typisch.
Das ist total nett. Lass mich das bitte kurz schildern, weil das ist wirklich, du hast das so, so süß gemacht. Und deine Frau, die ja auch in dem Buch zu Wort kommt, genau wie dein bester Freund, hat ja auch nochmal ihre eigene Tabelle als Angehörige erstellt. Also du hast praktisch die unterschiedlichen Dinge, die du ausprobiert hast, auch Puzzeln gehörte dazu und in die Natur gehen, Fahrrad fahren und so weiter.
Mandalas ausmalen.
Also du hast praktisch das Tabellar festgehalten, um was es geht, was deine Erwartung daran war. Hast das so in kleinen so Kackhäufchen gemacht und wie dann letztendlich die Erfüllung war und das Positive waren dann Herzen. Was hat dich denn am meisten überrascht, was dir gut geholfen hat? War es das Puzzeln? Puzzeln war schon ziemlich gut, ne?
Ja, Puzzeln war ziemlich gut und auch dieses Mandala ausmalen, weil also jetzt von meiner Denke kommend, hier, du bist irgendwie Manager und hast total komplexes Projekt und Team und hast schon richtig transaktional ganz viel Durchsatz. Und dann sitzt du da in der Klinik und ich hab den noch zu Hause im Kühlschrank hängen, ja, so ein Elefant-Mandala. Und den habe ich eine Stunde Zeit gehabt, dann habe ich den Elefanten ausgemalt. Und ich war stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, weil das hat so kleine Erfolgserlebnisse gebracht, was ein bisschen wieder so das Selbstvertrauen zurückbringt. Und ich hätte mir gedacht, ja, es soll ich jetzt Mandalas ausmalen, das ist der komplette Schwachsinn. Ja. Und ich habe aber gemerkt, okay, das bringt mich zur Ruhe, das bringt mich runter. Und ich habe mir dann auch so einen Malkasten gekauft mit Buntstifte, Buntstifte und habe auch hier so Schablonen gekauft. Und ich mache das, also jetzt nicht mehr häufig, aber manchmal erwische ich mich, wo ich mit meinem iPad sitze und meinem Stift und mal so ein Mandala aus, weil es hat was total Beruhigendes. Ja. Und genau, das war das. Und wo ich natürlich am Anfang in der Akutphase so total viele, jetzt die andere Richtung, hohe Erwartungen hatte. Ja, ich mache jetzt die Psychotherapie und es geht jetzt los. Das hat am Anfang bei mir gar nichts gebracht, weil ich konnte ja nicht mal richtig sprechen und ich konnte ja gar nichts machen. Da war ja auch nicht therapiefähig. Ja. Also das, oder wo ich sehr viel, meine Frau hat auch, und das ist ja das Schwierige dabei. Wir haben gedacht am Anfang, okay, gut, wir nehmen jetzt den Thomas nochmal raus und wir fahren jetzt mal auf Urlaub. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, ja, weil halt bei der Depression, anders als wenn man einmal überarbeitet ist, eben das nicht hilft, dass man diesen Stress wegnimmt, die Arbeit oder alles andere wegnimmt, es geht dann trotzdem weiter schlecht. Und da habe ich gedacht, okay, das ist eine super Idee, wir machen jetzt 2 Wochen Urlaub. Hat gar nichts gebracht. Ja. Was mich beruhigt hat, war, ich habe mich gar nicht mehr ablenken können. Das kann man sich so schwer vorstellen, aber wenn man sich gar nicht mehr ablenken kann durch diese innere Unruhe, dann sucht man sich Dinge, vielleicht die einen in der Kindheit irgendwie schon was bedeutet haben oder die man schon sehr gut kennt. Ja, ich habe da auch keine Filme mehr schauen können, weil wenn da irgendjemand was gesprochen hat, damals war so das Inflationsthema, Inflation, okay, wir werden verarmen und so weiter. Mhm. Da musste nur jemand das Wort Inflation ansprechen. Aber was geholfen hat, ich habe den Formel-1-Kopie von Österreich, den habe ich, glaube ich, 100 Mal angesehen. Mhm. Und da wusste ich schon genau, was passiert, wer in welcher Runde ausscheidet. Runde 58, Carlos Sainz stellt seinen Ferrari irgendwo ab. Und da war nichts mehr, was ich nicht wusste. Und das hat mich beruhigt. Und alles andere hat mich nicht beruhigt. Also ich hatte so einen total hohen inneren Anspannungslevel und ich bin dann nicht mehr runtergekommen. Und das sieht man in der Klinik oft auch, das kann man sich ganz schwer vorstellen. Also einer, den ich da auch charakterisiere im Buch, der hat ja immer, glaube ich, Big Bang Theory geschaut, immer die gleiche Folge, auch wenn er im Schlafen. Also man sucht sich dann irgendwas, was einen wirklich, wo man schon weiß, da passiert jetzt nichts Schwieriges, weil man hat mit so Mini Stresssituationen oder was wieder neue Gedanken, Kreisel anträgert, kann man gar nicht gut umgehen. Und Ja, das war so die Tabelle. Und wenn ich zu der Tabelle noch was sagen kann, was das Wichtige ist, ist jetzt nicht wichtig, dass jeder das Gleiche macht oder ausprobiert. Wahrscheinlich diese Herzchen und Kackhaufen würde jeder anders verteilen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man die Zeit in der Therapie nutzt, dass man sich darauf einlässt. Mhm. Weil wenn ich alle, wo ich gesagt habe, meine Erwartung ist irgendwie 3 Kackhaufen, das gar nicht ausprobiert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nie erkannt, dass es vielleicht von denen auch welche gegeben hat, die mir sie da total gut geholfen haben.
Mandala ausmalen zum Beispiel.
Zum Beispiel, hätte ich nie gemacht, aber das hat mir damals wirklich geholfen. Ja. Und genau, das ist das. Und dann auch noch diese ganze Geschichte mit der Akzeptanz der Erkrankung, also das, sich das wirklich eingestehen.
Die radikale Akzeptanz, genau. Nennst du sie.
Genau, das heißt für mich ja jetzt nicht, und das musste ich natürlich auch erst lernen, weil das ja total... Ja, so schwammige Begriffe. Ich bin nicht so gut mit schwammigen Begriffen, aber radikale Akzeptanz habe ich halt für mich so ein bisschen definiert. Das heißt nicht die Situation akzeptieren und aufgeben, weil man eh nichts machen kann, sondern eher die Situation akzeptieren und wirklich mal um sich schauen und so die Bestandaufnahme zu machen. So ist es jetzt.
Hingabe statt Aufgabe, ne?
Genau, genau. Und dann schauen, wie kann ich jetzt von da weitermachen. Ja. Und für mich war es wirklich wichtig, dass ich mich gelöst habe von dem, ich vergleiche jetzt den Thomas, der in der Nussbaumstraße in dieser Klinik ist, der total am Boden ist mit dieser Effizienzmaschine oder mit dem tollen Familienpapa, der ja vorher war, weil mich das immer nur fertig gemacht hat. Weil da kannst du, glaube ich, nur verlieren, wenn du dich immer mit dieser Person von vorher vergleichst. Da ist einfach der Unterschied zu hoch. Ja. Und ich habe mich dann eben auf einen anderen Modus eingelassen, wo ich sage, ich schaue mal so Tag zu Tag, was kann ich heute, was ich vielleicht gestern nicht konnte. Und habe einfach nur so Plus- und Minuslisten gemacht und habe versucht, mich gedanklich da zu trennen, aber das ist unglaublich schwierig und das erzieht sich jetzt ganz leicht und ich glaube, dieses ganze Akzeptanzthema ist eines der allerschwierigsten. Ja. Aber als ich das irgendwie drauf hatte und gemacht hatte, hab ich für mich schon so eine Trendwende gesehen und Depression und dieses, das heilt ja nicht von heute auf morgen aus, das ist ja auf und ab, aber wenn so der Durchschnitt, wenn der nach oben geht, glaube ich, dann kann man schon kennen, okay, vielleicht kann man sich jetzt da irgendwie damit anfreunden. Man hat ja diese Erkrankung, die kann wiederkommen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du da nie wieder rauskommst. Ja? Mhm. Aber eine Zeit lang dachte ich, ich komme da nie wieder raus. Mhm. Ja? Und habe auch fest geglaubt, dass das jetzt so bleibt. Ja.
Ich glaube, das, was wichtig ist bei dieser Akzeptanz, ist, dass man total unterschätzt, wie viel Kraft zusätzlich auch noch der Widerstand dagegen kostet. Mhm. Und das ist das eigentlich alles, also dass in diesem wahnsinnigen Dilemma, in dem wir uns befinden, wir uns außerdem in so einer Endlosschleife auch noch selbst verurteilen, dass das ja nicht sein kann. Ja. Und dann geht die Abwärtsspirale immer weiter nach unten und dreht sich immer schneller. Aber nochmal, ne? Ich weiß, das ist nur die Theorie, aber finde, trotzdem kann man es ja nochmal erwähnen und unterstreichen. Wie geht's dir denn heute?
Ja, du, mir geht's heute wirklich gut. Und ich glaube, ich bin sehr viel feinfühliger geworden, wie es mir so wirklich geht. Ja, so dieses,
also in Kontakt mit dir.
Genau, mit mir selber, weil ich war, glaube ich, schon ein Meister, das irgendwie runterschlucken und das einfach Kopf runter und machen. Und ich habe jetzt irgendwie schon gelernt, ein bisschen feinfühliger hinzuhören. Und ich weiß, also ich hoffe, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass wenn sich vielleicht sowas nochmal, weil es kann ja, wenn man mehrere Episoden, so wie ich jetzt hatte, kann ja wieder mal kommen, dass ich vielleicht das schon früher erkennen könnte, weil ich einfach jetzt aggressiver dagegen steuern würde, wenn ich sage, das stresst mich jetzt total oder das mache ich jetzt nicht, dann versuche ich halt meine Tage so zu strukturieren, dass ich mir jetzt wirklich viel Freiraum gebe. Früher wäre das alles verlorene Zeit gewesen. Hier musst du machen und so weiter, kannst du nicht irgendwie einen halben Tag Buch lesen oder so. Also mir geht es wirklich gut. Ich bin sehr froh, dass ich so gut wie keine Restsymptomatiken mehr habe. Und ich bin einfach unendlich dankbar, dass ich da aus sowas ganz Dunklen nochmal sowas Gutes entstanden ist. Ich habe ja dann auch Ende letzten Jahres auch weil das Buch gut angelaufen ist, dann wirklich meinen Job gekündigt und habe gesagt, ich gehe nicht mehr zurück in die Wirtschaft, sondern ich nehme jetzt mal 1-2 Jahre nur diese Geschichte zu erzählen, Buch zu machen. Und ich habe halt jetzt zwar Freiheit, ja, als Buchautor, und die ich schon sehr gerne habe. Ja, und das hilft mir auch ein bisschen, mir selbst diesen Stress von außen wegzunehmen. Und das ist mir aktuell jetzt wichtiger als irgendwie so eine große Konzernkarriere.
Genau. Es gibt ja einen Grund, warum dein Buch Nach Grau kommt Himmelblau heißt. Ist nämlich inspiriert durch einen Song, der, wie du sie und wie sie sich auch selber nennen, besten Band der Welt, ja, nämlich Die Ärzte. Wann kam das in dein Leben oder wann fiel dir der Song wieder ein in deiner Dunkelheit?
Ja, ich bin schon Zeit meines Lebens richtiger diehard Ärzte-Fan. Und ich weiß, es gibt halt dieses Lied, ja, Himmelblau. Und das ist erst ziemlich spät gekommen eigentlich. Also ich habe da schon so diese Gedanken gehabt, ich nehme diese Geschichte und mache ein Buch draus. Und wir haben ja vorher gesprochen, dass dieser Selbstwert so niedrig ist. Ja? Und das war so eine, ich weiß nicht, Katja, ob du das auch selber gefragt hast, aber eine der schwierigsten Fragen bei der Depression ist ja, bin ich wieder gesund? Oder wann weiß ich, dass ich wieder gesund bin? Und das klingt total einfach, wenn man sagt, ja, dann macht halt der Psychiater nochmal irgendeinen Test mit dir und dann sagt er, du bist wieder gesund. Aber ich finde, das ist eine sehr vielschichtige, ganz schwierige Frage. Und ich habe es aber...
Das ist viel zu ja, diffus, um das...
Diffus, ja. Ich habe es für mich aber gemerkt, wo dann wirklich ein deutlicher Aufwärtstrend war, wo ich mir Sachen wieder zugetraut habe. Und da war ich so beim Überlegen, okay, jetzt habe ich da irgendwie so einen Draft von dem Manuskript und jetzt, okay, jetzt veröffentliche ich das. So, und wie, und ich weiß, da muss dieses Lied sein von den Ärzten, weil das ist ja total, das ist ja genau das, was ich sagen möchte. Ja, der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Und ich habe dann einfach das Management von den Ärzten gegoogelt, habe da E-Mail gefunden, habe denen hingeschrieben und habe nicht dabei nachgedacht. Und der Thomas, der in der Depression war, hätte sich nie getraut, weil der hätte nur, ja, das wird sowieso nichts und ne, wer bist denn du eigentlich? Und da habe ich gewusst, ja, hoppla, jetzt bist du wieder annähernd so vom Wesen wie vorher, der das einfach, ich mache das halt einfach und schau mal, was da rauskommt. Und die haben gesagt, ich glaube, die haben am gleichen Tag noch zurückgeschrieben, ja, finden wir super. Also ich habe denen ja nicht mal irgendwie das Manuskript vom Buch geschrieben, kannst den Songtext verwenden, finden wir super. Und dann habe ich mir gedacht, ja, cool, dann jetzt muss ich das Buch auch wirklich machen, weil jetzt kann ich hier den Songtext und kann ich vom Titel her auch Nach Grau kommt Himmelblau, kann ich das Himmelblau einbauen. Ja, so war das. Und vielleicht die Message darunter ist, ich glaube, jeder muss halt irgendwas finden, was einen da in dieser schwierigen Zeit begleitet. Für mich war es auch ein bisschen die Musik und auch das Draußensein. Und aber das ist für jeden anders. Wenn ich jetzt meine Frau frage, die sagt, Yoga ist die Antwort zu allem, bei mir ist die Antwort halt irgendwo anders, ja. Aber genau.
Was ist deine ganz persönliche Botschaft an Menschen, die sich jetzt vielleicht auch in deinen Schilderungen wiederfinden konnten, die auch als Angehörige oder als Betroffene mit Depressionen zu tun haben?
Also die erste Botschaft ist wirklich, also drei Botschaften. Die erste Botschaft ist, man ist mit dem Thema nicht allein. Ja? Auch wenn es nach außen so aussieht. Als ich angefangen habe, mich zu dem Thema zu öffnen, da auf Insta oder LinkedIn drüber zu reden, habe ich ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, habe ich gerade, hatte ich schon, hat mein Partner, meine Partnerin, meine Tochter, meine Eltern. Wo ich immer gedacht habe, das sind so Superheroes, denen passiert es nie. Aber haben sich so viele Leute geöffnet. Also man ist nicht alleine. Und es soll keine Schande sein und das muss es sich wert sein, sich Hilfe zu holen und das nicht mit sich selbst auszumachen. Das ist so die erste Message. Man ist nicht alleine. Es gibt viele Betroffene, aber es gibt auch viele Stationen, viele Anlaufstellen, die einem helfen können. Und das Zweite ist so, das habe ich vorher gesagt, einmal psychisch krank heißt nicht ein Leben lang psychisch krank. Mhm. Also dass man auch wenn man da ganz tief drinnen steckt, dass man, das ist unglaublich schwer, ja, dass man die Hoffnung nicht aufgibt, dass es wieder besser wird, weil eine Depression, klar, die kann nicht immer komplett verschwinden, aber man kann immer oder fast immer eine deutliche Besserung herbeiführen. Und das Dritte ist so ein bisschen die Rolle der Angehörigen. Ich finde, das sind so wirklich die Hidden Heroes in unserer Gesellschaft. Also Angehörige, die sich um psychisch kranke Menschen kümmern. Und das müssen jetzt nicht nur Partner sein, es können auch Freunde sein. Ich finde, die leisten wirklich Großes und die haben überhaupt keine Hilfe oder die haben überhaupt keinen Austausch. Ich nehme jetzt meine Frau her, die hat es schon alles ziemlich mitgenommen. Ja, wir waren davor schon 12, 13 Jahre zusammen, total harmonische Beziehung. Aber diese 2 Jahre hat diese ganze Beziehung richtig auf die Probe gestellt und also wirklich fundamental auf die Probe gestellt. Und die haben auch an meiner Frau richtig gezehrt, weil die hatte dann auf einmal das Kind zu erziehen. Ich war immer nur in der Klinik. Wir wussten nicht, wie es finanziell weitergeht. Sie wusste nicht, ob ich wieder gesund werde. Also ich habe einen heiden Respekt vor Angehörigen. Und ich finde, die machen dann so einen wichtigen Job in der ganzen Geschichte, nämlich auch dann, wenn die Therapie vorbei ist, das ist einfach Wahnsinn und man kann sich auch die Belastung von so Angehörigen nicht vorstellen, weil auch diese Erkrankungen, die dauern halt dann eben nicht Tage oder Woche, sondern oft Monate oder Jahre und dieses Durchhaltevermögen ist bewundernswert und ein Danke an alle Angehörigen, ja, das sind mir sehr wichtig.
Ein großes Dankeschön an dich, dass du hier warst, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich danke dir für dieses Buch, das ihr natürlich in den Shownotes unter dieser Folge hier findet, genauso wie Notfallnummern, die ihr anrufen könnt. Solltet ihr Gedanken haben, dass es in eurem Leben keinen Ausweg mehr gibt, nur noch den einen, bitte holt euch Hilfe. Häufig ist es die Verbindung zu anderen Menschen, die uns aus diesem Gedanken heraushelfen. Es gibt Hilfe überall. Es gibt Hotlines, die sind 24/7 im Einsatz. Bitte holt euch Unterstützung. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen am Schluss. Thomas Reinbacher, nach Grau kommt Himmelblau. Ich bin gespannt, wie dein Leben so weitergeht. Ich finde, du hast ein großes Talent als Autor. Es ist wirklich ein schönes Buch. Und ich hoffe, es findet genau die Menschen, denen es hilft, denen es Unterstützung gibt und dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Danke sehr. Danke.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.